So, ihr dürft euch wieder hinsetzen und wir machen weiter mit der Schriftlesung. Wir sind heute im Amos Kapitel 7. Ich lese aus der Schlachterübersetzung vor. Dies wird genauso hinter mir an der Leinwand angezeigt. Ihr könnt gerne auch in eurer eigenen Bibel mitlesen. Dies ließ Gott, der Herr, mich schauen. Siehe, er bildete Heuschrecken, als das Spätgras zu wachsen begann. Und siehe, es war das Spätgras nach der Heuernte des Königs. Und es geschah, als sie nun das Grün des Landes vollends abgefressen hatten. Da sprach ich: Herr, Herr, vergib doch, wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. Da reute es den Herrn. Es soll nicht geschehen, sprach der Herr. Dies ließ mich Gott, der Herr, schauen. Siehe, Gott, der Herr, rief das Feuer herbei zum Gericht. Das fraß ein großes Loch und hatte schon das Erbteil ergriffen. Da sprach ich: Herr, Herr, lass doch ab, wie soll Jakob bestehen? Es ist ja so klein. Da reute es den Herrn auch das. Es soll nicht geschehen, sprach Gott, der Herr. Dies ließ er mich schauen. Siehe, der Herr stand auf einer senkrechten Mauer und hatte ein Senkblei in der Hand. Und der Herr sprach zu mir: Was siehst du, Amos? Ich sprach: Ein Senkblei. Da sprach der Herr: Siehe, ich leg ein Senkbeil mitten in meinem Volk Israel, und ich werde künftig nicht mehr verschonend an ihm vorübergehen, sondern die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zertrümmert werden. Und gegen das Haus Jerubims will ich es mit dem Schwert aufstehen. Da sandte Amasia, der Priester von Bethel, zu Jerubim, dem König von Israel, und ließ ihm sagen: Amos hat eine Verschwörung gegen dich angezettelt, mitten im Haus Israel. Das Land kann all seine Worte nicht ertragen. Denn Amos hat gesagt: Jerubim wird durch Schwert sterben, und Israel wird gewisslich aus seinem Land gefangen weggeführt werden. Und Amasia sprach zu Amos: Du Seher, geh, fliehe in das Land Juda und iss dort Brot und weissage dort. In Bethel aber sollst du nicht mehr weissagen, denn es ist ein königliches Heiligtum und eine königliche Residenz. Amos antwortete und sprach zu Amasia: Ich war kein Prophet und kein Prophetensohn, sondern ein Viehhirt war ich und züchtete Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich von den Schafen weggenommen, und der Herr hat zu mir gesagt: Gehe, weissage meinem Volk Israel. Und nun höre das Wort des Herrn. Du sprichst: Weissage nicht gegen Israel und lass dich nicht aus gegen das Haus Isaak. Darum spricht der Herr: Deine Frau wird in der Stadt Hurerei betreiben, und deine Söhne und Töchter werden durch Schwert fallen, und dein Land wird man mit der Messerschnur verteilen. Du aber sollst in einem unreinen Land sterben, und Israel wird gewisslich aus seinem Land gefangen weggeführt werden. Amen.
So, ich hoffe, man kann mich ein bisschen besser verstehen. Kann man mich ein bisschen besser verstehen? Super. Genau. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Hauke, bin auch Teil der Gemeindeleitung, und ich fand es cool, dass wir eben wirklich nochmal auch zusammen gebetet haben, Fürbitte gehalten haben. Das ist auch ein Thema, was hier ja auch drin vorkommt. Ich fange mal an mit einer kleinen Geschichte. Vor einigen Jahren kaufte ein Mann in Süddeutschland ein wunderschönes altes Haus. Von außen sah alles perfekt aus: frisch gestrichene Fassade, neue Fenster, ein gepflegter Garten. Er war begeistert. Doch bevor er endgültig unterschrieb, sagte sein Freund, lass lieber noch mal ein Statiker kommen. Der Statiker ging einmal um das Haus und holte dann ein ganz simples Werkzeug heraus, eine Bleischnur. Heute würde man wahrscheinlich eher einen Laser rausholen oder sowas. Und plötzlich wurde sichtbar, was vorher niemand gesehen hatte. Also man sucht dann ja vielleicht hier nach dem Haus, also es ist vielleicht auch so ein bisschen was Utopischeres in Freiburg. Vielleicht hätte ich ein anderes Beispiel wählen sollen. Aber ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen. Und man hat jetzt diese Traumimmobilie gefunden und denkt so, jetzt. Und dann merkt man, nee, die Wand ist nicht gerade, Fundament ist abgesagt, das Haus steht schief. Und plötzlich steht man als Käufer dann vor der Entscheidung, ignoriere ich jetzt diese Messung oder stelle ich mich dieser Wahrheit? Und darum geht es unter anderem heute in Amos Kapitel 7. Gott nimmt eine Bleischnur und er sagt zu seinem Volk, ich will eine Bleischnur anlegen an mein Volk Israel. Die große Frage ist also, was passiert, wenn Gott sozusagen auf diese Art und Weise unser Leben misst? Doch bevor Gott die Bleischnur anlegt, das haben wir jetzt gerade eben auch gehört, zeigt der Amos zwei andere Visionen. Und diese Visionen führen uns Schritt für Schritt zum Kern des Kapitels. Vielleicht noch ein bisschen was zum literarischen Kontext. Amos 7 markiert im Amos-Buch einen entscheidenden Übergang, während die Kapitel 3 bis 6 hauptsächlich aus prophetischen Gerichtsreden bestehen, beginnt in Amos 7 ein Visionenzyklus. Da kommen sozusagen jetzt auch noch zwei weitere Visionen, also der Fruchtkorb und die Vision des Herrn. Also 7.1 bis 9.6 sozusagen. Und lässt Gott den Propheten das kommende Gericht sozusagen symbolisch sehen, so wie wir das jetzt eben auch schon gesehen haben in diesen drei Visionen. Zum historischen Hintergrund vielleicht noch mal ganz kurz. Der Prophet Amos wirkte im 8. Jahrhundert vor Christus zur Zeit der Könige Usia und Jerobeam II., also was wir jetzt hier auch gerade eben gehört haben, da wird ja auch erwähnt. Und diese Epoche war wirtschaftlich stabil und politisch relativ sicher. Also so ein bisschen wie Deutschland in der Nachkriegszeit, ne, Wohlstand und so weiter. Gleichzeitig führte der wirtschaftliche Aufschwung zu massiven sozialen Ungerechtigkeiten. Wohlstand konzentrierte sich bei einer kleinen Elite, während große Teile der Bevölkerung ausgebeutet wurden. Eine Zeit, könnte man sagen, des selbstgefälligen und selbstgerechten Wohlstands. Es gibt, glaube ich, sogar im Britischen Museum, da gibt es tatsächlich sogar so Elfenbeinbestandteile aus dieser Zeit, wo die Leute dann ihre Wohnungen mit eingerichtet haben und so weiter. Also es gab da wirklich Familien, die sehr, sehr wohlhabend waren. Amos richtet seine Botschaft besonders gegen diese gesellschaftliche Schieflage sowie gegen eine religiöse Praxis, die äußerlich korrekt erscheint, aber innerlich von Ungerechtigkeit geprägt ist. Sie war nicht von Gott beauftragt. Das war quasi in Bethel im Nordreich. Dort hatte man dann so einen alternativen Kult im Prinzip aufgerichtet. Staatsheiligtümer wie Bethel waren religiöse Zentren, standen jedoch eng in Verbindung mit weltlich-politischer Macht. Das werden wir gleich auch noch sehen mit Amasja, der so quasi dieser Vertreter von dieser Gruppe ist. Und gerade in Bethel kommt es in Amos 7 jetzt zum Konflikt zwischen dem Propheten und dem Priester Amasja, sozusagen die institutionalisierte Religion und Gott, der spricht. Ja, und das erste ist die Vision der Heuschrecken, 7.1 bis 3. Es fängt an mit einer Vision. Dies ließ Gott der Herr mich schauen, siehe, er bildete Heuschrecken, als das Spätgras zu wachsen begann. Und siehe, es war das Spätgras nach der Heuernte des Königs. Die Heuschrecken kommen genau zum falschen Zeitpunkt eigentlich. Sie kommen, wenn das Spätgras wächst. Jetzt könnte man denken, okay, was ist Spätgras? Warum ist das jetzt so wichtig? Aber damals war es eben so, dass die Ernte sozusagen erstmal an den König gegangen ist. Sozusagen auch damals wurde schon heftig besteuert sozusagen. Und die zweite Ernte war dann das, wovon die Bauern eigentlich leben mussten, sozusagen das Gehalt. Wenn man sich das mal so vorstellt, dass man eben keine Industriegesellschaft ist, sondern davon auch lebt, von dem, was man so anbaut. Und wenn diese Ernte zerstört würde, blieb eigentlich nichts mehr wirklich übrig. Und wenn du dir das so vorstellst, dein Gehalt wird ausgezahlt, die so mal ganz grob, die erste Hälfte geht für Miete, Strom und Versicherung drauf. Und dann sagt dein Arbeitgeber, die zweite Hälfte bekommst du diesen Monat nicht. Also so fühlte diese Vision sich für Israel dann an. Eine totale Katastrophe. Aber jetzt passiert eben etwas Überraschendes. Und da sind wir auch bei dem Thema Fürbitte, was wir ja eben auch gemacht haben. Nichts Kleines, sondern was sehr Wichtiges. Amos sieht dieses Gericht und er reagiert nicht mit Schadenfreude, mit Selbstgerechtigkeit vielleicht, weil also er ist ja jetzt von Gott beauftragt, er soll da ja so ein bisschen mal was sagen und so. Ne? Er reagiert mit Gebet. Mit Gebet. Und es geschah, als sie nun das Grün des Landes vollends abgefressen hatten, da sprach ich, Herr, Herr, vergib doch, wie soll Jakob bestehen? Also Israel. Er ist ja so klein. Da reute es den Herrn, es soll nicht geschehen, sprach der Herr. Und das ist wirklich erstaunlich. Amos hatte vorher harte Gerichtsworte verkündet. Und jetzt sehen wir sein Herz. Das ist auch das, was ein Ausleger, Fröse heißt er, dazu schreibt. Ein echter Prophet hat immer auch eine priesterliche Haltung. Er tritt für das Volk ein. Also er versucht jetzt sozusagen nicht, das Volk zu dissen, sondern er liebt ja sein Volk. Und er hat jetzt eben die Aufgabe, ihnen die Wahrheit zu sagen, in Liebe. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Da steht eben, da reute es den Herrn, es soll nicht geschehen. Er hört das Gebet. Doch die Geschichte endet hier nicht, denn Amos zeigt eine zweite Vision und sie ist eigentlich noch dramatischer. Das ist diese Vision des Feuers. Dies ließ Gott, der Herr, mich schauen. Siehe, Gott, der Herr rief das Feuer herbei zum Gericht. Da fraß ein großes Loch. Das fraß ein großes Loch und hatte schon das Erbteil ergriffen. Da sprach ich, Herr, Herr, lass doch ab. Wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. Da reute den Herrn auch das. Es soll nicht geschehen, sprach Gott, der Herr. Dieses Feuer ist verheerend. Es verzehrt das Land. Eine verheerende Dürre, bei der die Grundwasservorräte aufgezehrt werden. Gottes Gericht steht hier so ganz praktisch vor Augen. Und das ist auch nicht nur so ein theoretisches Gericht, so dass Gott jetzt so sagt, ich finde das jetzt hier nicht so gut, ja, sondern sozusagen eine ganz praktische Konsequenz für ein ungerechtes System, die hier sozusagen in Frage steht. Und Amos wieder mit seiner priesterlichen Haltung, so wie wir jetzt auch so Fürbitte gehalten haben und er mit seinem Auftrag, er hat ja als Prophet den Auftrag eben auch für Israel einzustehen, sagt, Herr, Herr, lass doch ab. Und da reute den Herrn auch dies. Zweimal also hält Gott sozusagen das Gericht zurück. Warum? Also, das ist eine interessante Frage. Gebet ist ja eine spannende Sache. Das wirkt natürlich auch auf uns. Wir verändern uns beim Gebet. Wir wissen manchmal nicht ganz genau, wie Gebet immer funktioniert und warum Gott manche Gebete beantwortet und manche nicht. Aber wir sehen hier, dass Amos, der Bauer, eigentlich ein einfacher Mann, den Gott als Propheten berufen hat, gebetet hat. Und Gott hat das gehört. Der gnädige und gute Gott hat das gehört. Und wenn wir jetzt das mal so anwenden für uns, wenn wir Nachrichten sehen, Krieg, Ungerechtigkeit, auch moralischer Zerfall, also um uns rum oder bei uns selbst, dann haben wir meistens zwei Reaktionen. Ja? Also wenn wir das so sehen, dann sagen wir vielleicht, reagieren wir mit Zynismus oder mit Wut oder wir spüren auch die eigene Ohnmacht. Ich weiß nicht, wie es euch damit so geht. Und Amos zeigt hier eine dritte Möglichkeit und das ist Fürbitte. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir auch nicht nur über unsere Gesellschaft sozusagen so schimpfen sollten, sondern tatsächlich mehr für sie auch beten sollten. Und das macht natürlich erstmal was mit uns selbst, aber auch mit unserer Gesellschaft. Gebet kann Geschichte verändern. Und wir sehen hier auch, Gott lässt sich umstimmen. Der gerechte Gott ist eben auch ein gnädiger Gott. Und damals zu Zeiten des Alten Testaments sind Priester und Propheten eben eingetreten für das Volk. Und heute, nachdem Christus gekommen ist, dürfen wir uns an ihn als Mittler wenden. Also man wird dann sozusagen so theologisch sagen, Fürbitte ist über das Volk Gottes sozusagen hinaus ekklesiologisch und christologisch erweitert. Wir dürfen auch Haben wir ja gerade gemacht. Wir dürfen auch eintreten für unsere Mitmenschen im Gebet. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. In 1. Timotheus 1, Vers 4 fordert uns auch Paulus auf. Also das ist nicht nur so ein altes Testament-Ding sozusagen. Und wir langweilen uns ein bisschen beim Gebet und denken, naja, jetzt treffen wir uns mal wieder und dann haben wir vielleicht wieder so ähnliche Anliegen wie letztes Mal. Aber in 1. Timotheus 1, Vers 1. Timotheus 1 bis 4 steht eigentlich alles drin, so ein bisschen, was wir wissen müssen. Es gibt natürlich noch mehr, aber Paulus schreibt an Timotheus, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Also nicht Projekte, sondern es ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, da sind wir wieder beim Vermittler, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Das ist sozusagen unser Prophet und unser Priester. Die Fürbitte ist im Neuen Testament Teilnahme an diesem Fürsprachedienst Christi, Ausdruck von Liebe und Gemeinschaft, dass wir uns verbunden fühlen dürfen, auch mit unseren Geschwistern weltweit. Auch Teil der missionarischen Verantwortung der Kirche, dass wir eben auch beten für unsere Geschwister, die jetzt in verschiedenen Ländern unterwegs sind. Vom Heiligen Geist getragen natürlich, was wir ja auch manchmal merken, dass wir auch wirklich das so aufs Herz bekommen und sagen, ich möchte jetzt für die Leute mal beten. Ich habe gerade an die gedacht, wie es denen wohl jetzt gerade geht. Und auch Ausdruck des allgemeinen Priestertums der Gläubigen. Wir alle dürfen beten. Wir alle dürfen Gott diese Dinge hinlegen und wir dürfen alle damit rechnen, dass Gott das hört. Wir dürfen damit rechnen. Und vielleicht ist es auch so, dass wir da als Gemeinde und vielleicht auch persönlich noch ein bisschen wachsen können, wenn wir jetzt hier diese Priorität sehen des Gebets und vielleicht auch mal überlegen können, wie wir dem Ganzen noch ein wenig mehr Raum geben können. Doch jetzt gehen wir mal weiter im Text. Jetzt verändert sich etwas. Die ersten beiden Visionen zeigen sozusagen Katastrophen, die dann abgewendet wurden. Aber die dritte Vision ist ganz anders. Sie zeigt kein Gericht, sie zeigt einen Maßstab. Keine Heuschrecken, kein Feuer, nur ein Werkzeug, eine Bleischnur. Und Amos 7,7, da steht, dies ließ er mich schauen, siehe, der Herr stand auf einer senkrechten Mauer und hatte ein Senkblei in der Hand. Und ja, man prüft mit diesem Senkblei eben, ist diese Wand gerade oder ist sie schief? Und der Herr sprach zu mir, was siehst du, Amos? Ich sprach, ein Senkblei. Also ganz konkret, nicht irgendwie eine Interpretation, so könnte dies sein, könnte jenes sein, ein Senkblei. Ja? Oder Lasermessgerät, ja? Wo ganz klar ist, vielleicht kennt ihr den Fachbegriff, wo ganz klar ist, Leute, die Wand ist nicht gerade. Da sprach der Herr, siehe, ich lege ein Senkblei an mitten in meinem Volk Israel und ich werde künftig nicht mehr verschonend an ihm vorübergehen, sondern die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zertrümmert werden und gegen das Haus Jerobeams will ich mit dem Schwert aufstehen. Hier liegt der Wendepunkt des Kapitels. Die ersten Visionen, die zeigen, Gericht wird angekündigt, aber Gebet hält es zurück. Und jetzt sagt Gott, die Zeit der Warnung ist vorbei, jetzt wird gemessen. Ich bin nicht nur ein gnädiger Gott, ich bin auch ein gerechter Gott. Und der Bleischnur, die diskutiert nicht, die verhandelt nicht, die sagt einfach gerade oder schief. Und Gottes Wort funktioniert im Prinzip genau so. Es geht nicht um eine Meinung oder einen Trend, sondern um Wahrheit. Und heute ist es ja auch so, dass Wahrheit oft anders definiert wird, eher so als subjektive Wahrheit. Viele Menschen denken, wenn viele etwas glauben, dann ist es wahr. Also so eine demokratische Abstimmung, so sind wir uns alle einig. Das so. Wenn viele Menschen vielleicht etwas liken, ist es wahr. Aber Gott funktioniert nicht demokratisch. Demokratie kann eine wirklich gute Sache sein für Menschen, aber es geht hier um das Verhältnis von Gott und den Menschen. Gott misst und die Frage ist also nicht, passt Gottes Wort zu meinem Leben? Die Frage ist, passt mein Leben zu Gottes Wort? Das ist das Senkblei Gottes. Und natürlich fallen da dir und mir dann auch verschiedene Sachen vielleicht ein, wenn wir da uns so das zulassen, dass Gott uns selbst vermisst, wo die Wand vielleicht nicht ganz gerade ist, in welchen Bereichen. Aber auch ja, dieses Thema Wohlstandsverwahrlosung, so möchte ich das mal nennen, wie wir es dort auch sehen in Israel, das war nicht nur damals ein Thema, auch heute. Ja, und auch in der neutestamentarischen Zeit. Zum Beispiel wurden die Korinther auch von Paulus ermahnt, beim Abendmahl, wo es ja um die Gemeinschaft mit Christus geht, auch an die Armen zu denken zum Beispiel, die gar kein Essen haben. Die waren ja, einige waren ja sehr wohlhabend, viele waren auch mit geistlichen Gaben beschenkt worden. Und so wie das manchmal ist, wenn man ganz viel hat, man weiß da gar nicht so richtig mit umzugehen, man muss das vielleicht erstmal lernen. Und sie mussten wachsen in der Gemeinschaft, in der Liebe und der Fürsorge füreinander. Oder in Johannes, da empfängt, oder in der Offenbarung von Johannes, da empfängt Johannes ein Wort an die Gemeinde in Laodicea, Offenbarung 3, 15 bis 17. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du doch kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist, weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und los. Und der Reichtum ist hier nicht nur äußerlich, in Wirklichkeit ist die Gemeinde arm und lau. Und sicherlich ist das auch so ein Thema, auch für uns in der, als Gemeinden in der westlichen Hemisphäre, dass das manchmal so etwas ist, was uns vielleicht auch ein Stück weit ablenkt. Also ist auch für uns, denke ich, auf jeden Fall ein Thema. Jetzt ist es aber in der Situation nicht so, dass die Leute sagen, ah, das ist ja interessant, dann lass uns mal gucken, wo, die Wand, wo wir die Wand gerade machen müssen, sondern die Reaktion hier ist ja tatsächlich eine andere. Also wie reagieren wir darauf, wenn dieses Senkblei angelegt wird? Es entsteht sofort Widerstand. Der Priester Amasja meldet Amos beim König, das sehen wir hier. Heute würden einige sowas vielleicht bei einer Online-Meldestelle auf Social Media anzeigen. Da wird dann jemand gemeldet. Denn das sehen wir hier auch, 10 bis 13. Da sandte Amasja, der Priester von Bethel, zu Jerobeam, dem König von Israel, also quasi die Regierung, und ließ ihm sagen, Amos hat eine Verschwörung gegen dich angezettelt, mitten im Haus Israel. Das Land kann all seine Worte nicht ertragen. Denn Amos hat gesagt, Jerobeam wird durchs Schwert sterben und Israel wird gewisslich aus seinem Land gefangen weggeführt werden. Und Amasja sprach zu Amos, du Seher, wie man damals Propheten genannt hat, geh, fliehe in das Land Juda und iss dein Brot und weissage dort. Und das ist typisch, wenn man sich die Worte mal genau anguckt, sagt er im Prinzip so ein bisschen sowas wie, verzieh dich sozusagen. Wenn Wahrheit unbequem wird, dann wird sie oftmals als politische oder öffentliche Gefahr auch dargestellt. Und Amasja, der Priester des Götzenkultes hier in Bethel, was Gott nicht gefällt, sagt, ich kann seine Worte nicht ertragen. Die damalige Version von politisch inkorrekt. Er sagt nicht, die Worte sind falsch, sondern er sagt, die Worte sind unerträglich. Und vielleicht kommt uns das auch bekannt vor, dass nicht gefragt wird, ist das wahr, sondern darf man das überhaupt sagen? Ich fühle mich schlecht, wenn ich das höre. Vielleicht ist es ja dann Hass, wenn ich mich schlecht fühle. Und das ist ja nun gar nicht das Herz, das Amos hier auf jeden Fall hat. Er ist nicht hasserfüllt, sondern voller Liebe zu einem schwierigen Volk und treu dem Auftrag Gottes. Er tritt mit einem priesterlichen Herzen für sein Volk ein und spricht Wahrheit im Namen Gottes. Eine Wahrheit, für die die Menschen da nicht so dankbar waren, wie man sieht. Amasjas Rat, Amos 7, 12 bis 13, und Amasja sprach zu Amos, du Seher, geh, flieh in das Land Juda und iss dein Brot und weissage dort. In Bethel aber sollst du nicht mehr weissagen, denn es ist ein königliches Heiligtum und eine königliche Residenz. Er sagt, geh weg, predige woanders. Wir wollen das hier nicht hören. Warum? Denn dies ist das Heiligtum des Königs. Religion war erlaubt, aber nur solange sie nicht störte. Und vielleicht kommt uns auch das bekannt vor. Viele Menschen sagen heute, Religion ist okay, aber bitte privat, harmlos, ohne Einfluss. Nicht zu öffentlich. Ja? Und wenn dann vielleicht eine Fußballmannschaft in der Bundesliga Calvary Chapel Freiburg heißt, dann ist das vielleicht manchmal einigen schon zu viel. Ja? Und da geht es, glaube ich, nicht nur um Namen, sondern es geht natürlich auch um das Bekenntnis, das dahinter steht. Dass natürlich wir auch nicht unseren Glauben nur privat leben, sondern dass wir auch einen Gestaltungsanspruch haben dürfen für die Öffentlichkeit und dass wir das auch öffentlich bekennen dürfen, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er für uns als Sünder gestorben ist, dass er unsere Schuld bezahlt hat, dass er auferstanden ist und dass er uns damit den Weg freigemacht hat für ewiges Leben und auch für eine persönliche Beziehung zu ihm. Das dürfen wir in Anspruch nehmen. Und das ist der Herzenswunsch Gottes, dass das möglichst viele Menschen in Anspruch nehmen. Und Amasja hat hier keine Ahnung. Amos hatte ja vorher Fürbitte für das Volk Gottes gehalten. Also er wusste im Prinzip eigentlich gar nicht, was er da sagte oder was da vorher passiert ist. Amasja sagt, verzieh dich. Und Amos lässt sich aber nicht einschüchtern. Seine Antwort ist überraschend. Er reagiert jetzt nicht zum Beispiel, wie das vielleicht menschlich typisch wäre, dann überheblich so, dass er sagt, so Junge, jetzt mal ganz ruhig. Ne? Das sagt er nicht, sondern er sagt, Amos 7, 14 bis 15, Amos aber antwortete und sprach zu Amasja, ich war kein Prophet und kein Prophetensohn, sondern ein Viehhirt war ich und züchtete Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich von den Schafen weggenommen und der Herr hat zu mir gesagt, geh weissage meinem Volk Israel. Mit anderen Worten sagt er hier, ich habe diesen Job eigentlich gar nicht gewollt. Ich habe auch keine religiöse Karriere geplant. Ich bin kein professioneller Prediger. Ich bin ein Hirte, ich bin ein einfacher Mann, ohne prophetische Ausbildung. Und er sagt jetzt zu dem Hofpriester des Götzendienstes, also eine relativ hochstehende Person, aber der Herr hat mich von den Schafen weggenommen und der Herr hat zu mir gesagt, geh weissage meinem Volk Israel. Er gehört nicht zum religiösen und politischen Establishment und doch hat er etwas ganz Wichtiges zu sagen im Auftrag des Herrn. Er ist berufen, so wie er ist mit seiner Herkunft als Bauer. Und er setzt mutig um, was Gott ihm gesagt hat. Und ich denke, auch das kann uns ermutigen. Gott gebraucht nicht nur Theologen, irgendwelche Gemeindeprofis, er gebraucht Handwerker, DHL-Fahrerinnen, Lehrer, Mütter, Arbeitslose, Migranten, Studenten, Eltern, Rentner. Einfach Menschen, die bereit sind zu sagen, hier bin ich. Ja, und Amos 7 stellt uns drei Fragen. Beten wir für unser Umfeld, unsere Gesellschaft? Wir haben ja jetzt gesehen, dass Fürbitte eine ganz wichtige Geschichte ist. Wenn wir das mal so analysieren, wie wir so auf die Nachrichten reagieren oder auf die Landtagswahlen. Amos Sagericht, vielleicht sehen wir das auch vor unserem geistigen Auge, wenn wir unsere eigene Gesellschaft sehen. Ja? Wir sehen natürlich auch, was passieren kann, wenn eine Gesellschaft sich komplett ohne Gott organisiert. Das hat natürlich ganz automatisch negative Konsequenzen. Aber was er gemacht hat, er hat gebetet. Er trat für seine Leute ein. Und ja, das wollen wir auch tun. Und die zweite Frage, lassen wir uns auch selbst messen oder versuchen wir den Maßstab zu ändern? Wenn wir in den Alpen wandern und der Kompass zeigt nach Norden, dann diskutieren wir nicht, sondern wir ändern unseren Weg. Und ja, auch die Bleischnur ist hier jetzt tatsächlich kein Mutmachbild in dem Fall, sondern eine Prüfung. Gott misst sein Volk. Und wo haben wir vielleicht auch Schwierigkeiten zu ertragen, was Gott sagt, weil es vielleicht Mitglieder, Spender, Reputation kosten würde? Da dürfen wir auch froh sein, dass Gott eben halt tatsächlich auch ein gnädiger Gott ist, dass wir auch ja, unsere schiefen Wände angucken können und wissen dürfen, Gott hat für all das bezahlt. Wir können uns das angucken und wir können mit Gottes Hilfe auch diese Wände wieder gerade ziehen. Und drittens haben wir Mut zur Wahrheit, auch wenn sie unbequem ist. Amos war kein großer religiöser Führer, er war ein Hirte, aber er sagte, der Herr hat mich gesandt. Amasja spricht nicht, also der Priester hier vom Bethel-Kult, du liegst falsch, sondern er sagt, du bist gefährlich, du bist irgendwie gefährlich. Und das könnte bei Gemeinden oder in Gemeinden auch so aussehen, dass man vielleicht sagt, wer Missstände anspricht, gilt vielleicht schneller als spaltend oder unprofessionell, statt dass man vielleicht den Inhalt prüft. Amos 7 fordert uns auch dazu auf, den Inhalt zu hören, ernsthaft zu prüfen und nicht vorschnell falsche Motive zu unterstellen. Wenn jemand wirklich nach bestem Wissen und Gewissen etwas sagt. Ich denke, das ist auch etwas, was wir auch als Gemeinde auch aushalten sollten, dass wir uns freundlich austauschen zu den Dingen, wo wir denken, dass Gott die auf dem Herzen hat. Fürbitte und Wahrhaftigkeit und Liebe gehören zusammen. Gemeinden stehen oft in der Spannung, zugleich anschlussfähig und auch wahrhaftig sein zu wollen. Amos 7 lehrt jetzt eine dritte Haltung, wahrhaftig, gleichzeitig fürbittend und ja, voller Nächstenliebe, voller Mitleid im besten Sinne des Wortes. Amos betet, während er Gericht ansagt. Praktisch heißt das, Predigt über Ungerechtigkeit nach Gottes Standard muss begleitet sein von konkreter Fürbitte für Täter und Opfer bei einem gerechten und gnädigen Gott. Denn ansonsten wird Kritik auch moralistisch, dass man sagt, okay, das ist jetzt falsch, das ist richtig und so weiter. Wir sind alle Sünder und wir stehen unter der Gnade Gottes. Und wir sehen auch die Frage der Berufung. Wo hat Gott dich berufen? Er hat dich zu manchen berufen, ganz sicher die Wahrheit zu bekunden, dass Christus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist und auch für die deiner Bekannten und Freunde. Und dass er auferstanden ist, dass er unsere Schuld bezahlt hat, dass er eine persönliche Beziehung haben möchte, dass er quasi dieser Missing Link ist, diese Beziehung, die uns fehlt. Und das ist das eine, aber das andere ist vielleicht auch ein Dienst. Das könnte ein kleinerer Dienst sein oder ein größerer Dienst, zu dem Gott dich auch berufen hat. Das sehen wir hier auch, dass wir auch diesen Dienst dann mutig ergreifen dürfen. Amos Selbstbeschreibung, er sagt ja kein Prophet, sondern ein Hirte, zeigt, es geht nicht um Professionalisierungsdruck. Gott beruft nicht über Titel. Er gebraucht demütige und normale Menschen. Und entscheidend ist einfach die Berufung. Wenn Gott die Bleischnur anlegt, dann tut er das nicht, um uns zu zerstören, insbesondere wo wir jetzt wissen, ne, Jesus ist für uns gekommen. Er tut es, damit unser Leben wieder gerade wird. Und deswegen möchte ich uns heute dazu aufrufen, euch und mich, ganz praktisch, nicht nur theoretisch, werde wieder ein wahrer Fürbitter. Amos zeigt, ein Mann Gottes kann Gericht sehen und trotzdem beten. Ach, Herr, sei gnädig. Und dass wir vielleicht anfangen, diese Woche 5 Minuten am Tag für deine Familie, für die Stadt, für die Gemeinde, für die Schwachen, für Deutschland, für das, was du in den Nachrichten gesehen hast, wo du dich schon wieder so aufgeregt hast, zu beten. Nicht wütend zu werden, sondern ins Gebet zu gehen. Zweitens, lass die Bleischnur an dein Leben auch. Wo hast du vielleicht Dinge übersehen, nicht nur bei anderen, sondern bei dir? Vielleicht Bitterkeit, Unwahrheit, versteckte Kompromisse oder Unrecht, das du tolerierst. Drittens, hab Mut zur Treue, wenn Druck kommt. Wenn du spürst, dass Wahrheit als Aufruhr gilt, dann bitte Gott um Liebe und bitte Gott um Rückgrat. Amos, er war kein Profi, aber Gott hat ihn genommen und gesandt. Und Gott kann dich und mich genauso gebrauchen, da wo wir sind. Amen.